Glück auf und herzlich willkommen zu Alex Podcast. Content mit Schmackes. Der Podcast, wo Worte richtig was bewegen. Natürlich mit einer dicken Portion Ruhrpott-Charme. In dieser Folge spreche ich mit Markus Büssecker. Leidenschaftlicher Content-Lover, technischer Redakteur bei der Guidecom AG und kreativer Querdenker im Content-Marketing. Markus bringt Content-Strategie, technologisches Interesse und praktische Erfahrungen im Verknüpfen von klassischer Content-Arbeit mit zeitgemäßen KI-Ansätzen zusammen. Sein Leitsatz lautet: Content is King, nicht Kong. Ein Hinweis darauf, dass wirkungsvolle Inhalte mehr sind als lauter Buzzwords. Wir sprechen darüber, wie Content heute wirkt, nicht nur produzieren um des Produzierens willen, sondern gezielt, nachhaltig und im Zusammenspiel mit KI-Tools, die kreative Prozesse unterstützen statt ersetzen. Schön, dass du da bist, Markus.
Ja, hallo auch an dich, Alexandra. Schön, dass ich bei Content mit Schmackes dabei sein darf. Und ich freue mich wirklich auf unser Gespräch und was die nächsten Minuten so mit sich bringen.
Markus, jetzt erstmal ein bisschen was zu dir. Du hast einen starken Background im technischen Redigieren und Content Management. Wie bist du dazu gekommen, Content als Schwerpunkt zu sehen? Und was bedeutet für dich, Content ist King, nicht Kong?
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage zum Einstieg. Vielleicht zum Hintergrund: Die aktuelle Rolle als technischer Redakteur ist tatsächlich etwas Neues für mich. Und das ist etwas, was dazugekommen ist seit dem letzten Jahr. Content dagegen ist etwas, was sich tatsächlich durchgehend schon in meiner Karriere als roter Faden gesponnen hat. Von den ersten Schritten im TV-Bereich bis hin eben zu meiner aktuellen Rolle. Und von daher würde ich schon sagen, dass dieser Background vor allem eben im Content und Content Management liegt, aber auch gerade im Content Editing oder auch Content Creation. Und das ist dann auch der Grund, warum das für mich ein Schwerpunkt ist. Klar, und der Slogan Content ist King, nicht Kong, da geht es so ein bisschen um das, was man oftmals, gerade wenn man sich dem Marketing oder dem Content Marketing verbunden fühlt, mitbekommt: Es muss nicht immer laut sein, ist meine Devise. Content darf gerne auch mal leise auftreten, denn laut ist nicht unbedingt mit der erwünschten Wirkung verknüpft. Trotzdem ist nach wie vor meines Erachtens Content wahnsinnig wichtig, egal in welcher Form und um welche Art von Content wir auch reden.
Viele produzieren Content, aber nur wenige erreichen Wirkung. Was unterscheidet für dich hervorragenden Content vom bloßen Output?
Was ist für mich die Trennlinie zwischen bloßem Output und hervorragendem Content? Das ist so ein bisschen das, was man vielleicht klassischerweise in Marketingabteilungen beziehungsweise auch in Content-Marketing mitbekommen hat. Es geht für mich vor allem, Content muss einen Mehrwert bieten. Was heißt das? Also ich rede jetzt nicht vom konkreten Download-Angebot eines E-Papers, White-Papers etc. pp. Es muss auch nicht immer höchstgradig ein Deep Dive sein in ein Thema rein. Aber egal, was ich eben mache, welche Art von Content ich erstelle, das ist es auch mal von der Form egal, ob Text oder visuell, möchte ich eigentlich einen Mehrwert bieten. Und das ist eigentlich das Ziel, womit man antritt. Das ist für mich auch so ein bisschen Inbound-Marketing, also so ein bisschen das Marketing so zu generieren, dass ich eigentlich dann den Nutzenden am anderen Ende immer dort abhole, wo er steht und auch mit dem richtigen Inhalt. Aber dieser Inhalt sollte eben Mehrwert bieten. Das ist für mich ungemein wichtig. Und bloßer Output, ja, wenn ich eine Schlagzahl hochhalten will, um einfach etwas zu tun, das ist für mich wahrscheinlich der bloße Output, der aber eben nicht Bedürfnisse eines Nutzenden und auch potenziellen Zielgruppen eben befriedigt.
Und woran merkst du, dass ein Beitrag wirklich funktioniert? Also für Reichweite, Engagement oder Wirkung im Markt?
Ja, das hängt natürlich vom Kanal ab. Das ist ganz klar. Ein Beitrag im Feld Social Media hat sicherlich genau solche Kriterien wie eben Reichweite oder auch Engagement. Wenn ich da wiederum an andere Content Pieces denke, ob das jetzt ein Blogbeitrag ist auf einer Unternehmensseite, ist sicherlich ein anderer Punkt, der da eine Rolle spielt. Wenn ich an eine Employer Branding Kampagne denke, die mitgestützt wird, ist auch nochmal was ganz anderes. Und jetzt als technischer Redakteur ist hier auch nochmal der Maßstab ein anderer. Unter anderem bin ich für eine digitale Wissensplattform verantwortlich, die eben eine Dokumentation der entwickelten Software auch mitbietet. Da gilt es natürlich für mich erstmal dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Fragezeichen bestehen bleiben, nachdem ich eben diese Wissensplattform besucht habe. Idealerweise natürlich kommt gar keiner erst auf diese Seite drauf oder muss gar nicht erst drauf. Aber wenn dann jemand eben eine Frage hat und dann eben dort auf die Suche geht, dass da die adäquate Antwort zu finden ist. Von daher ist das nochmal so ein bisschen anderer Fall von Wirkung.
Jetzt zum Thema Content und KI. Du nutzt und beobachtest KI-Tools rund um Content, etwa im Kontext von LinkedIn oder beim Experimentieren mit generativer AI. Wie würdest du KI im Content-Prozess beschreiben? Eher als Werkzeug, Sparringpartner oder Inkubator für kreative Ideen?
Ist es ein Werkzeug, Sparringspartner oder Inkubator? Ich würde sagen, ein KI-Tool ist das, wofür man es eben einsetzt, beziehungsweise wofür man es am letzten Endes braucht. Und natürlich bieten KI-Tools gerade im Bereich generativer KI, der ich mich besonders verpflichtet fühle, entsprechende Einsatzmöglichkeiten. Also sowohl als auch und heißt es in dem Fall. Tatsächlich gibt es Werkzeuge, die ich ganz konkret nutze, um einen To-Do zu erfüllen. Es gibt wiederum andere Tools, gerade eben die großen Sprachmodelle. Ich muss zugegebenermaßen sagen, dass ich ChatGPT schon jahrelang entsprechend begleite und da hängen geblieben bin. Das ist sicherlich für mich auch ein Tool, das ich als Sparringspartner nutze. Und gerade bei Überlegungen zu Prozessen, bei Gedanken, die ich nicht ganz schärfen kann alleine, wirklich als Sparringspartner KI eben sehe. Die wirklichen kreativen Ideen, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Meistens ist das tatsächlich eher so, dass eine Idee vorhanden ist und ich dann vielleicht auch mangels Verfügbarkeit von Kollegen und Kolleginnen, die alle eingebunden sind in ihre Daily Business, vielleicht auch mal da in eine Runde gehe und Iteration betreibe, um so ein bisschen erste Ideen weiter zu schärfen, bevor ich mit denen in die nächste Runde gehe. So könnte man das vielleicht sagen.
Wo kannst du KI heute sinnvoll nutzen und wo sollte man eher vorsichtig sein, um Authentizität und Marke nicht zu verlieren?
Ja, wo kann man KI immer sinnvoll nutzen? Ganz klare Antwort, immer da, immer dort, wenn es um die viel zitierte Affenschaukel geht oder auch um das Hamsterrad, also um Prozesse, die routinemäßig stattfinden müssen, auch in einer Regelmäßigkeit stattfinden müssen, aber von ihrem inhaltlichen Scope sehr gut einzuschätzen und zu beschreiben sind. Also ich weiß ganz genau, wo möchte ich hin und wie sieht das am Ende aus. Da lässt sich natürlich viel mit generativer KI abbilden, sowohl im Erstellungsprozess als auch wirklich im Prozess selbst. Von wo starte ich? Wie kommt das da hin? Da gibt es eben von, ich sag mal, hybriden Systemen. Ich spreche mal auch vom hybriden Schreiben. Ist ein Einsatzgebiet eben. Ich kann mich natürlich gerade im Bereich Text, das sind nun mal auch große Sprachmodelle, basierend auf Unmengen von Texten. Das sind so Stärken, die man ausspielen sollte. Wo bin ich vorsichtig? Vorsichtig bin ich immer dann, wenn der explizite Auftrag eben ist, diese von dir genannte Authentizität in der Frage zu behalten und eben nicht zu verlieren. Das ist ganz wichtig. Und klar, am Ende immer dieses absolute No-Go, Copy-Paste geht für mich an keiner Stelle, egal wo ich mich befinde. Also Human in the Loop, spätestens wenn es dann an die Publikation rangeht, ist für mich ungemein wichtig und dann kann ich eigentlich die Stärken von Tools aus der KI-Welt optimal nutzen.
Wie gestaltest du deinen eigenen Content-Workflow vom Impuls über die Idee bis zur Veröffentlichung?
Ja, das lässt sich nicht pauschal beantworten. Sicherlich gibt es diese von mir auch gerade eben skizzierten Workflows, die man einfach mal zu Papier bringen muss, erstmal, um sich bewusst zu werden, welche Steps, welche Schritte sind da drin, lässt sich das abbilden über ein großes Sprachmodell, also über einen KI-Chatbot oder sind da noch weitere Tools notwendig, was sind die Anforderungen und dementsprechend kommt da ein Workflow raus oder auch Automatisierung bzw. Semi-Automatisierungsmaßnahmen. Von daher pauschal beantworten lässt sich das, glaube ich, nicht. Und das wäre auch eine meiner Empfehlungen, sich vorher mal ganz genau anzugucken, wenn man sich an so einen potenziellen Use Case ranwagt. Wie sind eigentlich die einzelnen Schritte? Welche Puzzleteile gibt es und wie passen die zusammen? Und lässt sich das überhaupt wirklich über ein KI-Tool oder über einen KI-Workflow lösen? Dieser Slogan, den es mal gab, Don't pour AI on everything, ist für mich auch wichtig. Also nur KI um der KI Willens drauf zu kippen oder zu nutzen, ist auch nicht so meine Sache.
Gibt es da auch Routinen oder Methoden, die dir helfen, regelmäßig guten Content zu produzieren, ohne auszubrennen?
Also ich glaube, es ist immer mal ganz gut, so ein bisschen in dieses eigene Creative Gym zu gehen. Dieses Gym, was meine ich damit, was man so mal gehört hat, also bewusst mal die KI außen vor zu lassen und sich mit eigenen Ideen zu beschäftigen und sich mit denen auch intensiv zu beschäftigen. Dabei helfen mir ungemein Fokuszeiten, dass ich mich auf ein Thema einlasse und auch mal wirklich mehrere Ecken daran nehme und das Ganze beleuchte und daran arbeite, ohne eben weiterzuspringen. Also ich glaube, wenn es zu schnell wird, zu wechselhaft in Sachen Content und Erstellung, auch die Schlagzahl zu hoch wird, dann ist das etwas, was nicht gut ist. Da muss man eine eigene Waage und Balance finden, um genau diese beiden Seiten auch austarieren zu können. Also Geschwindigkeit ist auf jeden Fall gut, aber Overpacing ist das eben auch nicht unbedingt, was am Ende zum langfristigen Erfolg führt.
Thema LinkedIn. LinkedIn ist ja für viele Content-Creator zentral geworden. Wie nutzt du die Plattform eher als Broadcast-Kanal, als Community-Raum oder etwas dazwischen?
Ja, ich erstelle gerne Content selbst, würde mich jetzt nicht per se als Content Creator innerhalb sozialer Netzwerke bezeichnen tatsächlich. Also ich schaue natürlich sehr gerne, was andere machen. Ich teile auch gerne das, wenn ich mal etwas tue mit anderen. Bin also jetzt nicht nur ein klassischer Konsument und sehe das für mich eigentlich tatsächlich als Community-Raum, wo nach wie vor ein großes Interesse bei mir besteht, sich zu vernetzen mit anderen, die ähnliche Interessen haben, mit Personen, aber die ich vielleicht im normalen Leben gar nicht treffen könnte, kennenlernen könnte. Das ist so für mich einer der zentralen Punkte. Klar kann man darüber auch das ein oder andere kommunizieren, wenn man mal eine Frage hat, wenn man einen Impuls hat. Auch da hat sich das schon bewährt. Das ist dann das, was vielleicht im Hintergrund stattfindet. Stichwort belastbares Netzwerk, dass ich mal eine direkte Nachricht an jemanden schicken kann, von dem ich weiß, dass er mir die Zeit und Gehör schenkt, um sich mit meinem Thema zu beschäftigen.
Was macht ein Posting aus deiner Sicht erfolgreich? Also wie zum Beispiel das Format, das Timing, Storytelling oder Interaktion?
Ja gut, es gibt natürlich die von den großen Creatoren gesetzten Punkte, was das Timing angeht, was das Format angeht, da kann man sich sicherlich dran orientieren. Das mache ich auch sehr gerne. Habe ich auch sehr gerne gemacht, meine Rolle als Content Marketing Manager, dass ich da auch geschaut habe, was passiert da aktuell. Jetzt konsumiere ich es mehr ein bisschen für mich privat, da ich eben nicht mehr so nach außen kommuniziere, was Unternehmensaktivitäten angeht. Aber Storytelling ist sicherlich auch ein Punkt. Nach wie vor, um den Bogen auch in den Anfang so zu schlagen, ich glaube schon, dass es belohnt wird, wenn ein gewisser Mehrwert einfach da ist. Wobei wir alle ja wissen, der LinkedIn-Algo ist so ein bisschen die große Blackbox, eine richtige Lösung oder einen richtigen Weg hat noch keiner gefunden, um den zu knacken. Da ist er einfach auch zu dynamisch. Von daher sehe ich es auch mit einer gewissen Gelassenheit und freue mich dann, wenn gewisse Themen auf Interesse eben stoßen und sehe das relativ gelassen tatsächlich.
Du hast zum Beispiel generative AI-Experimente geteilt, etwa mit KI-gestützter Bild-, Videokreation oder Prompt-Workflows. Was waren deine überraschendsten Erkenntnisse dabei?
Ja, also tatsächlich, ja, was war das Überraschendste? Also überraschend finde ich, dass viele Posts relativ wenig Resonanz erstmal, zumindest was die typischen Kennzahlen angeht, haben, aber man doch dann um die Ecke herum angesprochen wird auf einzelne Posts. Das kommt dann oft aus dem Bekannten- und Kollegenkreis. Da ist viel Lob dabei, dass man sagt, genau das hatte ich mal gesucht oder das hätte ich mir gewünscht, dass auch neue Kontakte entstehen über solche Posts. Das sind so Sachen, die mit Leuten, mit denen man natürlich gar nicht recht. Das sind so ein bisschen das Überraschende. Überraschend finde ich auch immer wenn ich jetzt vom virtuellen Raum weggehe. Ich gebe durchaus auch Einführungsseminare in generative KI, also die Grundlagen, aber auch Aufbauseminare. Und da ist es eigentlich so, dass es immer wieder Überraschungen gibt, sei es Erwartungshaltungen der Teilnehmenden, die oft von null oder ein bisschen über null eben anfangen, bis hin auch zu überraschenden Fragen oder Kenntnissen. Ich erinnere mich da ganz gerne an einen Teilnehmenden, der in einem Grundlagenmodul war und dann aber auch schon sehr explizit über Automatisierungsworkflows gefragt hatte. Das ist dann immer so ein bisschen, was ich sehr oft feststelle, die Erwartungshaltung, die an KI, generative KI projiziert werden und die Basis, die man dann selbst außer Acht lässt. Das ist so ein bisschen das, was mich immer finde, dieser Gap, der sich da oft auftut.
Thema Messbarkeit ist natürlich auch immer so ein spannender Punkt. Viele messen heute ja zum Beispiel nur Reichweite oder auch Likes. Welche KPIs nutzt du, um Content erfolgreich wirklich zu bewerten?
Ja, auch das, was ich schon hier sagte, es ist nicht unbedingt dann der explizit messbare KPI, der sich dann in eine Statistik überführen lässt. Sicherlich haben die auch ihre Berechtigung und ich kann das Bedürfnis absolut teilen und nachvollziehen, diese Sachen zu messen. Aber auch hier denke ich mir, mein Lieblingsbeispiel ist da die Webinargestaltung, die ja, oder Webinare, die wir gehalten haben, da kann man natürlich die Teilnehmendenzahl messen, festhalten, vergleichen. Man kann Verweildauer messen, man kann auch Aufmerksamkeitsspannen mittlerweile heranziehen. Alles interessante KPIs. Aber letzten Endes ist es doch so, dass der entscheidende Faktor ist, ist das jetzt wirklich dann auch ein belastbarer Kontakt geworden, der dann für einen Projektaufsatz oder für einen Austausch für einen ersten Termin belastbar ist. Also das ist so ein bisschen dieses Lead-Thema, was immer mitspielt. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, gut, ich habe jetzt so 100 Teilnehmende an einem Webinar und wenn wir an Projekte denken, die teilweise dann eben umgesetzt werden, wenn da 5, also das ist dann die Conversion Rate eigentlich für mich das Entscheidende, noch in einen weiteren Austausch gehen, ist das sicherlich schon ein Erfolg, da brauche ich jetzt nicht unbedingt x Teilnehmende. Das ist so ein bisschen das. Ne? Also was kommt eigentlich dabei raus? Ist das jetzt nur eine Zahl, die Statistik schön aussehen lässt oder kommt da was Belastbares raus?
Wie lässt sich anhand von Daten erkennen, ob ein Contentstück langfristig Marken- oder Businesswirkung erzielt?
Ja, also das ist das Beispiel mit den Webinaren ist vielleicht so eins. Also wenn ich jetzt an Webinarreihen denke oder auch Blogartikelreihen zu gewissen Themen und da nachvollziehen kann, dass wirklich jemand wiederkehrend zu den Inhalten dazukommt, vielleicht eher in so einer passiven Rolle eher, dann dabei bleibt über eine gewisse Zeit, regelmäßig Veranstaltungen besuchen, dann vielleicht auch Fragestellungen platziert und dann im letzten Step angesprochen oder darum bittet, angesprochen zu werden bezüglich einer weiteren Beratung, dann ist das für mich schon etwas, was die Daten dann auch hergeben und unterstützen, dass das natürlich eine Customer Journey ist, die sehr spannend ist und die dann auch zum Erfolg führt. Das ist so etwas, was man auch dann langfristig mitnehmen kann. Also wenn man so einen Weg aufgebaut hat, dann sollte man den auf jeden Fall beibehalten.
Lass uns doch auch noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, also so in die nächsten 3 bis 5 Jahre. Welche Content-Trends werden dabei entscheidend sein?
Welche Content-Trends werden entscheiden? Ich glaube, dass der Content-Mix nach wie vor eine große Rolle spielt. Umso mehr ich mir bewusst bin, mit welchen Tools, auf welchen Kanälen, welche Inhalte, zum welchen Zeitpunkt, für welche Zielgruppe passen. Das sind eigentlich so klassische Fragen, die es schon immer gegeben hat. Wenn ich das eben weiterhin sehr gut beantworten kann und dann noch das Ganze unterstütze mit den Möglichkeiten, die generative KI bietet, dann ist das, glaube ich, eine gute Mischung. Ob ich da jetzt einen Trend sehe, Trend hat ja auch immer was Kurzlebiges, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass es ein dynamischer Prozess ist, den man konstant optimieren muss eher.
Und welche Rolle spielen KI-Suchmaschinen, LLM-Antworten oder generative Assistenz im Content-Kosmos?
Ganz klar, ohne generative Assistenz bzw. generative KI-Tools, ein Tool-Set-Toolbox, spielt man im Content-Kosmos eigentlich mit dem schlechteren Kartenblatt? Das wäre so, wie wenn ich den Hammer schon hingelegt bekommen habe und die Aufgabe ist es, ein Bild an die Wand zu hämmern und ich entscheide mich bewusst gegen den Hammer, weil ich es vielleicht immer schon so gemacht habe, wobei ich jetzt ehrlich gesagt niemand wüsste, der mit einer Hand den Nagel in die Wand bekommt. Aber gut, ich denke, das Bild macht das so deutlich. Es ist schon so, dass das etwas ist, was ungemein hilfreich ist und sich dessen erstmal bewusst zu werden. Es ist also nichts, was mal weggehen wird, es wird immer bleiben, sondern zu sagen, okay, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen, auch mit der notwendigen Tiefe. Das muss nicht immer ganz tief runtergehen bis zum Marianengraben, aber es schadet eben nichts, sich damit zu beschäftigen. Man kann immer einsteigen und dann für sich so den Horizont zu definieren, indem man oder Spielfeld zu definieren, auf dem man aktiv werden will, ist meines Erachtens ganz wichtig für alle, die im Bereich Content aktiv sind, unabhängig jetzt von der spezifischen Rolle.
Und was sollte jede Marke heute schon tun, um morgen relevant zu bleiben?
Ja, also den KI-Zug nicht verpassen, das wäre so eine Sache. Was meine ich damit? Der KI-Zug fährt schon. Mein Punkt ist, er ist schon seit, also spätestens seit November 2022 mit der Geburt von ChatGPT gestartet. Klar, es gibt viel mehr Tools, die man nutzen kann. Es hat sich weit ausdifferenziert. Aber genau das ist jetzt das, was man eben tun sollte, da mitzufahren, mit einzusteigen, für eine entsprechende AI-Literacy zu sorgen. Das mag mit einzelnen Teams starten, die sich so ein bisschen als Versuchskaninchen, in Anführungszeichen, da an möglichen Use Cases versuchen. Das muss aber etwas sein, was auch vom Management getragen wird. Das ist auch ganz wichtig, also die Management-Attention drauf, absolut wichtig. Und wenn ich dann eben mal nach einer gewissen Zeit schaue, welche Use Cases sind vielleicht mit einer entsprechenden AI-Literacy und den Verständnis dafür, den Möglichkeiten abzudecken. Wo sind die Grenzen? Das wäre so das Zweite. Also erstmal den Horizont festlegen, Grenzen festlegen und dann schauen, wie man aktiv werden kann. Was immer gefragt sein wird, ist nämlich am Ende eigentlich der Kopf hinter oder die Köpfe hinter entsprechenden Ideen. Das wird immer bei uns bleiben, diese Kreativität. Auch Lösungswege auf den Weg zu bringen, Fragestellungen zu formulieren, also das alles wird bleiben. Ich erinnere mich da an einen Vortrag, da sagte jemand, einem größeren Chemiekonzern zugehörig, dass man künftig nur, also externe Aufträge ausschließlich für Kreativaufgaben rausgeben wird. Alles andere, was in Prozessen, sei es jetzt Textgenerierung oder ähnliches, überführt werden kann, das gibt man nicht mehr nach außen. Das ist so ein bisschen auch ein Moment gewesen, der mich in vielen bestätigt hat, wo ich sage, genau das ist das, was ich eben auch sehe. So kann man sich eben abheben und so wird einem auch sicherlich kein Large Language Model den Rang ablaufen, wenn man da für sich seinen eigenen Kopf behält und sein eigener Kopf bleibt.
Zum Abschluss noch zwei sehr, sehr spannende Fragen. Wenn du unseren Zuhörern also nur drei zentrale Impulse für ihre Content-Strategie mitgeben dürftest, welche wären das denn?
Also ich glaube, Punkt 1 wäre tatsächlich zu sagen, schaut euch, wenn ihr es noch nicht getan habt, die Welt der generativen KI an. Macht das mit Bedacht. Nicht keine Schnellschüsse. Und dann eben loslegen mit einem Prozess, den man eben aufsetzen kann innerhalb der Agentur, Organisation, in der man sich befindet. Das finde ich, glaube ich, wichtig, um dann zu gucken, was ist das passende Toolset für mich. Also das ist so das, was ich sagte. AI-Literacy. Ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich eben sicher fühlt im Umgang mit den Tools innerhalb dieses Kosmos. Das Zweite, was ich in Sachen Content-Strategie immer schon nach oben gehalten habe, was sicherlich jetzt noch durchaus besser geht, als das bis vor geraumer Zeit der Fall war, ist einfach Content synergetisch zu nutzen, beziehungsweise Content Recycling, also vor allem synergetisch, also wenn ich ein Content Piece erstelle, was ist das Format, was ich anstrebe, aus dem ich dann letztendlich aber noch viele, viele andere Formate bedienen kann? Und da muss ich ganz einfach sagen, dass so ein bisschen das Audiovisuelle da auf Nummer 1 liegt. Ganz klar, da kann ich sehr viel rausziehen, wenn ich einen entsprechenden Beitrag habe. Und Nummer 3, ja, was wäre die Nummer 3 für die Content-Strategie? Lass mich kurz nachdenken. Ja, es darf gerne authentisch bleiben. Es sollte auf jeden Fall authentisch bleiben, dass genau hier deutlich wird, welche Marke spricht gerade, welche Organisation spricht gerade. Und das dann noch beizubehalten innerhalb des Content, der Content-Strategie, das ist sicherlich wichtig, weil das nochmal ein wichtiger Faktor wird, wie man sich eben unterscheidet. Und das ist die persönliche Note, die man eben sich unbedingt beibehalten sollte.
Und natürlich, wo können unsere Hörer mehr über dich, deine Perspektive zu Content, Tech und KI-Tools erfahren?
Ich bin natürlich sehr offen. Ich sage das mehrfach. Ich schätze LinkedIn nach wie vor als ein starkes berufliches Netzwerk. Ich bin offen für Vernetzung, freue mich da auf Nachrichten und Einladungen zum Vernetzen. Markus Büssecker ist mein Profil auch dort. Wer noch darüber hinaus neugierig ist, ich habe jetzt im September einen KI-Podcast gestartet. Was bedeutet das? Ich habe das ein bisschen anders gedreht und habe mich dazu entschlossen, mit dem Voice Mode, dem Advanced Voice Mode von ChatGPT, mit der ausgewählten Stimme Juniper, den Podcast Calling Juniper zu starten. Der läuft jetzt auch schon, ist jetzt gerade in der Pause, wird aber wieder sicherlich fortgeführt. Da unterhalte ich mich mit diesem Advanced Voice Mode über alle möglichen KI-Themen. Ich glaube, da nimmt man so ein bisschen was mit, auch lernt man mich so ein bisschen kennen, wie ich das Thema KI eben denke, beziehungsweise wie ich es angehe. Ist ein spannendes Experiment, gerne mal reinschauen, ist unter anderem auf Spotify abrufbar. Und das wäre vielleicht auch noch sowas wie ein Impuls Nummer 4 für die Content-Strategie. Ich glaube tatsächlich, dass der sprachliche Zugang zu Large Language Models, die das eben anbieten, dass das noch deutlich an Gewicht zunehmen wird. Und wenn man da so ein bisschen von diesem Cringe-Mode wegkommt, den man vielleicht kennt von Videoaufzeichnungen, und soll man sich jetzt mit einem Advanced Voice Mode unterhalten, das ist vielleicht noch etwas, was ich mitgeben würde. Mir hilft es in einigen Situationen ungemein, da in den direkten, in das direkte Gespräch zu gehen. Ja, und das war es auch von mir schon. Ich sage nochmal vielen lieben Dank, Alexander, dass ich dabei sein durfte. Danke für deine Zeit. Danke für die Gelegenheit, mich zu äußern, und freue mich auf unser womöglich nächstes Zusammentreffen, auf ein persönliches Kennenlernen. Und an alle Hörer und Zuhörenden, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis dann. Ciao.
Also, Glück auf, bleib kreativ und denk dran. Das Beste aus dem Content-Pod gibt's nur hier, bei mir, Alex. Und jetzt auf Wiederhören und ab dafür. Bis zur nächsten Runde.